Ich lese uns die Verse für den Predigttext. Die stehen in Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh schnell zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm. Denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Das Gleichnis vom Schuldner kommt jetzt. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hatte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Bruder nicht von Herzen vergibt.
Ja, wir hatten schon den Einstieg gehabt zum Thema Fußball-Europameisterschaft. Als ich vor zwei Wochen, da war Deutschland noch nicht rausgeflogen, die Zeitung so ein bisschen durchgescannt habe, kam mir ein Artikel entgegen und da stand drauf: Donnarumma bittet um Vergebung. Donnarumma, das ist der Torwart von Italien. Und er bat um Vergebung, dass Italien rausgeflogen ist, sozusagen sein Land. Und ich habe gedacht: Mensch, wieso bittet Donnarumma eigentlich um Vergebung? Eigentlich ist es doch gut so, dass Italien schon mal raus ist, dann können sie Deutschland nicht rausschmeißen. Leider ist es dann so gekommen, dass Deutschland dann auch trotzdem rausgeflogen ist. Und ich hoffe, dass wir bei der nächsten WM vielleicht die Schlagzeile lesen können: Spanien bittet um Vergebung, weil sie diesmal gegen Deutschland rausgeflogen sind. Mal sehen. Vergebung. Ich weiß nicht, wie das dir geht mit diesem Thema. Ein sehr großes Wort und gleichzeitig wissen wir und merken wir, immer dort, wo wir mit Menschen in Kontakt sind, immer dort, wo wir in Beziehungen leben, braucht es diese Schritte aufeinander zu, braucht es dem anderen die Hand zu reichen, braucht es wieder eine Bewegung hin zu dem anderen oder auch dieses Wort, braucht es Vergebung. Und das in Beziehungen immer wieder neu. Und ich möchte gerne mit euch auf diesen Bibeltext reinschauen und ich würde euch einladen, mal zu überlegen: Gibt es irgendeine Situation oder vielleicht auch eine Person, wo ihr das Gefühl habt, hier wäre irgendwie Vergebung dran? Hier ist irgendwie ein Punkt, wo ich merke, da müsste etwas ausgesprochen werden. Und behaltet doch diese Person oder diese Situation mal im Hinterkopf, wenn wir jetzt auch durch diesen Text und durch diese Gedanken hindurchgehen. Weil ich glaube, dann wird es nochmal praktischer, das anzuwenden, was wir jetzt vielleicht hören, auf die Situation, in der du gerade ganz persönlich drin steckst. Und ich möchte gerne anhand dieses Bibeltextes drei Gedanken mit euch teilen. Das erste ist, warum eigentlich Vergebung? Ja, warum ist das wichtig? Das zweite, was ist eigentlich Vergebung? Ich glaube, es gibt ganz viele Ideen, was irgendwie Vergebung ist, aber was ist aus biblischer, aus christlicher Sicht Vergebung? Und das dritte, wie kann Vergebung geschehen? Also warum ist es wichtig, was ist Vergebung und wie kann das aussehen? So, lasst uns nochmal starten in diesen Text, vielleicht können wir den auch nochmal anwerfen. Ganz am Ende, wir steigen ein mit der, würde ich sagen, herausforderndsten Stelle in diesem Bibeltext, ganz am Ende dieses Berichtes über einen König, der seinem Diener vergibt. Und dann ist dieser Diener daraufhin in einer Situation konfrontiert, wo er vergeben soll. Und das tut er nicht, sondern er bleibt rachsüchtig und ist gnädig. Und der König vergibt also diesem Diener und dieser Diener vergibt nicht. Und was wird darauf am Ende gesagt? Er wird nicht nur ins Gefängnis geworfen, sondern er wird den Folterknechten übergeben, den Kerkermeistern. Und Jesus sagt dann, um sicher zu gehen, dass wir das auch verstehen, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Ein starker Satz. Und ich glaube, man könnte viel darüber nachdenken. Ich glaube, was Jesus hier damit sagen möchte, ist, dass Vergebung eigentlich wie so ein Test ist für unser Herz, wie es in unserem Leben aussieht. Vergebung ist ein Herzenstest, wie es in unserem Leben aussieht. Was meine ich damit? Ob du jemanden anderen vergeben kannst, ist ein Test, ob du wirklich in der Tiefe erfahren hast, dass Jesus dir vergeben hat. Dass du Gottes Kind bist, was du dir nicht verdient hast, sondern was du empfangen hast als ein Geschenk, was Gott dir macht. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe mit Gott gar nicht so viel zu tun, aber ich glaube auch dann ist Vergebung ein Test, was dich in deinem Leben bestimmt oder antreibt. Ein Beispiel vielleicht dazu, ich erinnere mich noch gut im Studium vor ein paar Jahren, ich habe in Hessen studiert und ich bin dann immer mal mit einer Mitfahrgelegenheit nach Hause gefahren, um die Familie zu besuchen. Und auf diesen Fahrten ist immer ganz spannend, weil man lernt immer wieder neue Leute kennen, begegnet sich und dann kommt meistens so ein bisschen Smalltalk. Ja, was machst du so? Ja, ich studiere BWL und ja, was macht man da so? Ja, okay, ein bisschen Zahlen und dann die Frage zurück. Ja, und du? Ja, was machst du? Ja, ich studiere Theologie und dann ist so eine kurze Pause. Ja, weil so kurz man merkt, wie die Person im Kopf rattert und überlegt, okay, was kann ich jetzt noch irgendwie schlau sagen, Theologie, was ist das, was macht man da? Aber meistens hat sich dann doch ein ganz gutes Gespräch noch auf der Fahrt so entwickelt. Und ich erinnere mich noch an ein Gespräch, eine Begegnung, wo wir total tief über das Thema Vergebung ins Gespräch gekommen sind. Und die Person sagte zu mir, ich kann mir niemals vorstellen, dieser einen Person jemals zu vergeben. Und dann habe ich darüber geredet, ja, aber wäre es nicht gut, vielleicht doch zu vergeben und ist es nicht etwas, was, ja, was auch dir irgendwie helfen würde? Ich weiß nicht mehr genau, was ich Schlaues gesagt habe. Auf jeden Fall hat die Person gesagt, ich werde diese Person auf ewig hassen. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich was Schlaues damals dazu gesagt habe, aber im Nachgang würde ich sagen, was ich festgestellt habe, ist, oder was ich jetzt sehen würde, diese Person wollte eigentlich die andere Person, der sie nicht vergeben wollte, gefangen halten. Wollte sagen, so, dir zeige ich es richtig. Aber was eigentlich passiert ist, dass diese Person selber total gefangen war. Noch Jahre nach diesen Ereignissen war da noch so ein tiefer Groll, so ein Schmerz. Und diese Person war tief gefangen in den Gefühlen, in dieser Wut, in diesem Hass der Person gegenüber. Und man könnte sagen, diese Person war den Folterknechten übergeben, wie es in dem Text heißt. Das heißt, wenn wir wütend sind, wenn wir einen Groll hegen, wenn wir uns weigern zu vergeben, ja, dann fühlen wir uns im Recht, ja, dann fühlen wir uns selbstgerecht, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Aber was passiert ist, wir fangen an, uns eigentlich permanent um uns selber zu kreisen und wir werden ein Stück weit gefangen. Und Vergebung, ob wir vergeben können oder nicht, ist ein Test dafür, wie es in unserem Herzen aussieht, ob da vielleicht so eine Gefangenschaft ist. Und das ist der erste Punkt, warum ich glaube, warum Vergebung so wichtig ist, weil wir selbst sonst zu Gefangenen werden oder auch Gefangene bleiben. Es gibt keinen besseren Test für unser Herz als die Frage, ob wir bereit sind zur Vergebung. Das ist der erste Gedanke. Was ist aber überhaupt Vergebung? Ich habe schon gesagt, es gibt ganz viele Gedanken, wie man Vergebung verstehen könnte. Und ich finde, das Schöne hier in diesem Text ist, dass uns in dieser Geschichte ganz plastisch als eine Erzählung dargestellt wird, was eigentlich Vergebung ist und wie vielleicht auch Versöhnung aussehen könnte. In Vers 27 geht es um den König, wie er dem Diener vergibt. Und dort heißt es, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Er hatte Mitleid mit ihm, er erließ ihm die Schuld und ließ ihn gehen. Ich möchte auf zwei Aspekte hier eingehen. Das erste, was wir hier sehen, ist, der König hatte Mitleid. Und dieses Wort, was hier steht, Mitleid, das bedeutet so viel wie von Herzen bewegt zu sein von der anderen Person. Ja, es bedeutet so viel, dass wir uns mit der anderen Person oder mit dem Täter identifizieren, dass wir uns hineinversetzen in die andere Person. Mitleid zu haben mit der Person, die dir etwas angetan hat, bedeutet, dass du dich sozusagen bewusst damit beschäftigst, wie viel ihr beide oder wir beide an Gemeinsamkeiten haben. Und ich glaube, dass das Gegenteil ist von dem, was wir normalerweise tun würden. Und das, was wir am liebsten tun würden. Das Normale ist, unser Herz möchte die Unterschiede zu unserem Täter betonen. Ja? Was machen wir? Wir verstärken dann Dinge. Wenn uns jemand belogen hat, dann sagen wir, dann fühlen wir uns verletzt und dann sagen wir, das ist total der Lügner. Ja? Ja? Die Person hat gelogen, aber ist diese Person deswegen ein Lügner, ja? Und was wir machen ist, wir stellen die Person in eine Ecke und wir versuchen das noch besonders hervorzuheben und zu sagen, so wie diese Person ist, so kann man doch nicht sein, oder? Der kann man nicht einfach vergeben. Schau dir das doch an, das geht doch überhaupt nicht. Das ist unsere Tendenz. Miroslav Volf, ein Theologe, hat das mal so ausgedrückt, Vergebung scheitert daran, dass ich den Feind aus der Gemeinschaft der Menschen ausschließe, so wie ich mich selbst aus der Gemeinschaft der Sünder ausschließe. Oder vielleicht auf Deutsch ein bisschen einfacher formuliert, ich mache den anderen bewusst schlechter, als er ist, und ich mache mich bewusst besser als diese Person. Das ist, was wir normalerweise tun. Und das, was es braucht, ist Mitleid, sich auf eine Ebene mit der Person zu stellen und darüber nachzudenken, was gibt es vielleicht auch, was uns miteinander verbindet, wo wir uns miteinander identifizieren können und wo wir sehen, ich bin an vielen Stellen ja genauso. Das ist das Erste, Mitleid, was es braucht. Das Zweite ist, die Schuld erlassen. Also der König hier in der Geschichte, der hatte Mitleid mit ihm, er identifizierte sich sozusagen mit der Person, was schon sehr schwer ist. Und dann zweitens erließ er ihm die Schuld. Und wir sind hier beim Kern dessen, was es bedeutet, im christlichen Glauben zu vergeben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwer ist und sehr hart auch für uns, wenn wir das wirklich an uns heranlassen, die Schuld erlassen. Lass uns das nochmal anschauen. Klar ist, was hier beschrieben wird, es geht um eine unglaubliche Summe, die dieser Diener dem König schuldet. 10.000 Talente könnte man heute, ist schwer genau das zu übertragen, aber es geht wahrscheinlich eher um so Milliarden, Euro, die die Person geschuldet hat. Also nicht irgendwie mal ein Lolli oder 5 Euro, sondern eine unglaubliche Summe, die da im Raum steht. Und damals gab es keine öffentlichen Gelder oder staatlichen Gelder, sondern der König oder wahrscheinlich der Kaiser war die Person, der all das gehörte. Und dann sagt dieser Diener, ich werde dir das alles zurückzahlen, aber der König geht viel, viel weiter, sondern er sagt, ich vergebe dir das alles. Ja? Ich übernehme die Schuld. Und was er damit macht, ist, er nimmt die Schulden selbst auf sein eigenes Konto. Er hat selbst bezahlt und das ist, was Vergebung ausmacht. Vergebung bedeutet, die Schuld zu begleichen, anstatt den Täter selber zahlen zu lassen. Bei Geld ist es sehr logisch, ja. Jemand muss die Schuld begleichen. Aber auch, wenn uns jemand Unrecht tut, gibt es immer auch einen Verlust oder eine Schuld. Jemand hat dich öffentlich beleidigt und damit wurde dein Ruf beschädigt. Oder jemand hat dich ausgenutzt für seine Ziele. Oder du hast eine Gelegenheit verpasst, die du niemals wieder bekommen wirst. Das ist eine echte Schuld. Und wir fühlen das, dass uns diese Person, der andere, etwas schuldet. Und die Frage ist, was wirst du tun? Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir können die andere Person zur Kasse bitten. Und es gibt ganz viele kreative Möglichkeiten, wie man das tun kann. Ich habe mal so ein paar mitgebracht, wie man das, ja, die andere Person zur Kasse bittet. Wir können versuchen, die Person mit Worten zu verletzen. Wir können lästern, können versuchen, den Ruf des anderen zu zerstören. Oder wenn du der Person begegnest, dann kannst du ihr die kalte Schulter zeigen. Oder man entzieht der Person die Freundschaft, in der Partnerschaft vielleicht die Nähe. Man beschimpft die Person. Man versucht ihr ein schlechtes Gewissen zu machen. Ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Strategien, die wir als Menschen entwickelt haben, um den anderen zahlen zu lassen. Aber das Problem ist, sie führen alle ins Gefängnis. Die Frage ist, was ist die Alternative? Du zahlst. Ich zahle. Was könnte das sein? Ein paar Beispiele. Wenn du die Person am liebsten erwürgen würdest, weigerst du dich. Wenn du die Person am liebsten öffentlich an den Pranger stellen würdest und der Person ein schlechtes Gewissen einreden willst, lehnst du das ganz bewusst ab. Du weigerst dich, die Geschichten nochmal aufzukochen, in der Freundesrunde zu lästern. Und was hier ausgedrückt wird, ist, es ist sozusagen eine Entscheidung unseres Willens zu sagen, ich werde das nicht tun. Ich werde dich nicht zahlen lassen. Und jemand hat mal gesagt, was bringt das? Es schneidet dem Selbstmitleid, der Selbstgerechtigkeit, der Selbstbezogenheit und dem Ärger den Sauerstoff ab. Und ich glaube, dass das eine der verrücktesten Sachen ist, weil sie so anders ist als das, was wir um uns herum immer hören. Die Bibel oder Jesus Christus sagt, Vergebung geschieht, bevor man sie fühlt. Vergebung geschieht, bevor man sie fühlt. Und ich merke in mir, wie ich oft denke, ich muss Vergebung erst fühlen. Ja, ich muss das merken. Es darf sich nicht mehr so schwer anfühlen. Ich darf nicht mehr so wütend sein. Und dann kann ich der Person vergeben. Der christliche Glaube sagt, nein, es ist genau andersrum. Wenn wir erst warten, bis wir fühlen, werden wir nie vergeben. Wir werden weiter im Gefängnis sitzen. Und ich glaube, dass das sehr brutal ist, sehr schmerzhaft. Vergebung ist eine Art zu leiden. Warum? Weil du oder weil ich selbst zahle und nicht der andere. Ich lasse Gedanken los, den anderen zahlen zu lassen. Aber ich glaube, dadurch wird unser Herz weich statt hart und wir entkommen dem Gefängnis. Und ich glaube, dass das eine Grundlage schaffen kann, auch für Versöhnung. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du das jetzt so hörst und vielleicht hast du auch eine Person oder eine Situation, wo du sagst, boah, das ist so schwer, da zu vergeben. Und vielleicht kommt dir auch so Gedanken hoch, okay, ja, ich soll zahlen irgendwie. Aber was ist, wenn der andere, wenn die andere Person seine Schuld gar nicht einsieht? Was ist, wenn die andere Person gar nicht um Vergebung bittet? Muss ich dann trotzdem vergeben? Und bedeutet es dann nicht, dass der Täter einfach so weitermachen kann wie bisher? Was ist damit? Ist das nicht total zerstörerisch, destruktiv? Ich glaube nicht. Warum? Wir haben zwei Texte uns angeschaut oder vorgelesen bekommen. Und der erste Text, der beschreibt etwas, was auch zur Vergebung dazugehört. Nämlich dort geht es darum, jemanden zu konfrontieren, wenn jemand Unrecht getan hat. Ja? Also es geht darum, Dinge zu benennen, die falsch sind und die konfrontiert und ausgesprochen werden sollen. Und sie haben auch eine Konsequenz, wenn dieses Unrecht nicht beseitigt wird. Jetzt ist die Frage, okay, hier ist auf der einen Seite das Unrecht, was konfrontiert werden soll, und hier ist auf der anderen Seite Jesus, der uns auffordert zu vergeben. Und die Frage ist, okay, wie kommt dieses beides jetzt gut zusammen? Und ich glaube, es geht, indem wir eine Unterscheidung machen, nämlich auf der einen Seite zwischen dem, was in uns drin passiert, und zwischen dem, wie wir der Person begegnen. Ich glaube, dass diese Unterscheidung wichtig ist, dass Jesus sagt, auf der inneren Ebene, in unserem Herzen ist es wichtig zu vergeben und auf der äußeren Ebene, in der Begegnung, braucht es aber die Konfrontation mit dem anderen darüber zu reden und ihn auch das vor Augen zu führen, dass da ein Unrecht passiert ist. Und die Frage ist, wie führt man so ein Gespräch? Wie führt man so ein Gespräch, jemanden zu konfrontieren, wo jemand Schuld einem zugefügt hat. Und ich glaube, es funktioniert am besten, wenn wir diesen inneren Schritt der Vergebung bereits gegangen sind. Was passiert, wenn wir das nicht tun? Wenn wir der Person noch nicht vergeben und dann gehen wir hin und konfrontieren die? Was würdet ihr sagen? Was passiert? Ja? Ja? Das ist noch größer, ja? Ja? Also ich denke, wir werden der Person, wenn wir nicht vorher vergeben haben, eine rechts und links richtig um die Ohren hauen und der Person nochmal richtig zeigen, was sie falsch gemacht hat. Aber wenn wir diesen Schritt der Vergebung bereits gegangen sind, dann ist es möglich, auch dieses Gespräch zu führen. Aber was ich damit auch sagen möchte, ist, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Vergebung und Versöhnung. Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Den anderen nicht zahlen zu lassen, heißt nicht, dass ich dem anderen dann wieder komplett vertraue. Ja? Und wenn diese andere Person nicht bereit ist, um Vergebung zu bitten, dann bleibt sozusagen auch dieser Schritt der Versöhnung aus. Ich bin diesen Schritt, diesen inneren Schritt der Vergebung gegangen, aber es heißt nicht, dass dann mit der anderen Person deswegen automatisch alles gut sein muss, wenn sie nicht bereit ist, auch diesen Schritt zu gehen. Seht ihr das? Diese Spannung irgendwie auf der einen Seite selber eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte vergeben und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ich darf die Person damit konfrontieren und wenn es nicht eine Bitte um Vergebung gibt, dann bleibt dieser Versöhnungsschritt auch erstmal aus. Ja, wir können viel darüber reden, so was könnte man tun, um zu vergeben. Und vielleicht ist das gar nicht deine Frage, sondern vielleicht eher die letzte Frage, ja wie, bitteschön, soll ich das tun? Wie kann das gehen? Und damit möchte ich schließen. Weiß nicht, vielleicht hast du so eine große Situation vor Augen, vielleicht sind es aber auch so diese kleinen Dinge. Ich bin mit meiner Frau zum Beispiel seit 13 Jahren verheiratet und ich merke an unterschiedlichen Stellen, wie ich oft nachtragend bin, wie ich oft nicht vergeben möchte. Und ich glaube, dass wir ganz dringend eine Kraftquelle brauchen, die uns hilft, zu vergeben, um Vergebung zu lernen. Und ich glaube, was wir ganz besonders brauchen, ist das Mitleid des Königs, was wir hier in diesem Text beschrieben haben. Und dieses Wort, was hier steht für Mitleid, das ist eigentlich ein Wort, was man über das Leben von Jesus als Überschrift nehmen könnte. Jesus identifizierte sich mit den anderen Menschen. Er war bewegt von anderen Menschen. Und wenn wir darüber nachdenken, okay, wir müssen uns mit der anderen Person identifizieren, wir müssen bereit sein, sie nicht zahlen zu lassen, sondern selber zu zahlen, dann brauchen wir diesen Blick auf Jesus Christus, der bereit war, für uns zu zahlen, der bereit war, uns zu vergeben. Und wenn es dir schwerfällt, zu vergeben, dann brauchst du diesen Blick auf das Kreuz, auf Jesus Christus, auf ihn zu schauen und zu sagen, Jesus, zeig mir, was es dich gekostet hat, dass du mir vergeben hast, dass du mich als Kind Gottes angenommen hast. Und wenn ich das sehe, welchen Grund habe ich dann noch, das festzuhalten, dass ich der anderen Person nicht vergeben kann? Ich glaube, wir brauchen diesen Blick jeden Tag immer wieder neu zu sehen. Das, was es Jesus gekostet hat, die Schuld war viel, viel größer als das, was ich jemals der anderen Person vergeben könnte. Es ist nichts im Vergleich, was Jesus mir vergeben hat. Und das hat die Kraft, dass wir immer wieder lernen können, der anderen Person die Hand zu reichen. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, vielleicht habt ihr davon auch schon gehört, von Corrie ten Boom. Eine Holländerin, die zusammen mit ihrer Schwester Betsy damals in Holland, als die Nazis einmarschiert sind, Juden vor den Nazis versteckt hat. Und während des Holocaust wurde sie dann gefasst, kam in ein Konzentrationslager. In diesem Konzentrationslager starb ihre Schwester und Corrie ten Boom überlebte. Sie war dann eine gefragte Rednerin, die in ganz Europa unterwegs war, ganz viel erzählt hat, viele Bücher, die ihr wahrscheinlich einige von euch auch schon gelesen hatte. Und sie erzählt eine Geschichte, die sich einige Jahre nach dem Krieg ereignete. Und das möchte ich umschreiben, was sie da sagte. Bei einem Gottesdienst in München, wo ich sprach, sah ich ihn, den ehemaligen SS-Mann, der an der sogenannten Duschraumtür im Verarbeitungszentrum in Ravensbrück Wache gehalten hatte. Zusammen mit den anderen Wachleuten hatte er oft mit der Hand über nackte Körper gestrichen, wenn sie vorübergingen. Und er hatte auf Hilferufe gefühllos reagiert. Er war der erste unserer Gefängniswärter, den ich nach dem Krieg gesehen hatte. Und plötzlich war alles wieder da. Die Kleiderhaufen, Betsys schmerzverzerrtes Gesicht. Und als er auf mich zukam, als ich die Kirche leerte, sagte er: Wie dankbar bin ich für Ihre Nachricht, Fräulein, wenn ich daran denke, dass Jesus, wie Sie sagen, meine Sünden abgewaschen hat. Er streckte seine Hand aus, um meine zu schütteln, aber meine Hand blieb an meiner Seite. Wütende, rachsüchtige Gedanken kochten in mir hoch. Ich versuchte zu lächeln. Ich mühte mich, meine Hand zu heben. Es gelang mir nicht. Und ich betete leise: Jesus, ich kann ihm nicht verzeihen. Gib mir deine Vergebung. Als ich seine Hand nahm, geschah das Unglaubliche. Von meiner Schulter über meinen Arm und durch meine Hand schien ein Strom zu fließen und in mein Herz strömte eine Liebe zu diesem Fremden, die mich fast überwältigte. Corrie ten Boom musste vergeben auf eine Art und Weise, die uns hoffentlich erspart bleibt. Aber Corrie ten Boom hat etwas erlebt, diese tiefe Vergebung von Jesus Christus, die sie dazu geführt hat, dass sie gesagt hat, ich kann sogar dieser Person die Hand reichen und ihr vergeben. Und diese gute Nachricht von Jesus Christus hat auch die Kraft, in deinem Leben etwas zu heilen, dort wo Vergebung auch nötig ist. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir etwas sehen können von dem, wie du Vergebung siehst. Und ich danke dir, dass du nicht nur uns schlaue Tipps gibst, dass wir doch vergeben sollten, weil wir sonst im Gefängnis sitzen bleiben, sondern dass du selbst in diese Welt gekommen bist, selbst ins Gefängnis gegangen bist und selbst für uns gestorben bist, um uns zu vergeben. Und Jesus Christus, diese Nachricht hat die Kraft, nicht nur bei Corrie ten Boom, sondern auch in unserem Leben, dass wir Vergebung in den kleinen und großen Situationen unseres Lebens lernen können. Ich bete, dass wir davon berührt werden. Ich bete, dass wir das entdecken können, wie sehr du uns liebst und dass du uns vergeben hast. Danke für deine Vergebung und hilf uns, dass wir zu Menschen werden, die auch vergeben.